Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Heute habe ich die besondere Ehre, die große Inge Mo zu begrüßen. Es ist wirklich eine Freude, dich zu sehen, immer wieder zu sehen, auch im Café Eiles und natürlich jetzt bei mir zum Gespräch. Wir werden sprechen über ihre, kann man sagen, fast Boom jetzt, den du erlebst, diesen Flow, ja, der jetzt passiert ist. Und natürlich auch über alles, was dahinter ist, mit diesem Stück Hellenplatz am Burgtheater, Antisemitismus und so weiter und ihre erfolgreiche Karriere. Herzlich willkommen.
Merci, merci. Ich freue mich sehr.
Total. Sag, wie erlebt man das eigentlich so? Ich meine, es war immer ein Traum. Ich glaube, von jedem ist der Traum, einmal in der Burg zu spielen. Klein Mädchentraum oder wie auch immer. Und dir ist es jetzt gelungen, passiert. Hast du das schon realisiert, wie man es bei den Skifahrern sagen würde?
Nein, eigentlich noch nicht wirklich, muss ich sagen. Irgendwie gehe ich noch auf Wolken und muss es mir immer vorsagen, Mensch, ich gehe jetzt da wirklich rein, ich gehöre ein bisschen dazu und dann noch dazu in diesem tollen Stück und so. Also, oder dieses Hochgefühl, das ich wirklich jedes Mal beim Betreten des Hauses habe oder wenn ich es von außen sehe. Ich fotografiere es auch immer rundum und jedes Mal, wenn ich dort bin, mache ich auch wieder Fotos von mir und den Hunden, wie wir da herumgehen und so. Also es ist wirklich, für mich ist es der Olymp, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe auch immer die Burgschauspieler sehr verehrt, die Kollegen beneidet, aber liebevoll beneidet. Und ich war auch mit Gerd Voss sehr befreundet und dann habe ich oft auf ihn gewartet und auf die Uschi. Und das war irgendwie, und mich so wahnsinnig gefreut, dass er da ist und da war. Und er hat immer gesagt, er denkt aus dem Hermann Lause, mir müsste doch mal was werden. Wir waren als Anfänger zusammen in Konstanz engagiert. Und dass ich jetzt da bin, ich denke so viel an ihn, so oft und so voller Dankbarkeit.
Glaube ich, ja. Und das gleich Heldenplatz.
Und das gleich Heldenplatz.
Gleich Heldenplatz, das große österreichische Stück. Thomas Bernhard.
Ja.
Ich kann mich noch an die Skandale erinnern damals, wann war das, 88? Ja, 88.
Ja.
Wo sich maßlos aufgeregt haben, da hat Proteste vor der Burg gegeben und man hat genau geschaut, wer schaut sich dieses Stück an. Die Leute werden beschimpft und Wahnsinn. Aber wie erlebst du das jetzt? Gibt es noch diese Beschimpfungen? Oder, ich meine, Beschimpfungen im Stück schon, aber vom Publikum selbst oder hat es noch so Protestwellen?
Nein, ich glaube nicht. Wir hatten bei der Premiere winzige Buß und sonst jetzt haben wir immer eigentlich, also jetzt haben wir die dritte Vorstellung gehabt so, und jetzt haben wir wirklich 10 Minuten Applaus nachher und die wollen uns überhaupt nicht gehen lassen und das ist wie bei Schlagerstars oder so oder sonst irgendwie. Also,
und das nach 5,5 Stunden Aufführung, oder?
Ja, jetzt ist es kürzer. Wir haben es nach der Premiere haben wir es um 40 Minuten gekürzt,
ja,
aus verschiedensten Gründen. Also mir tut es ja leid, weil eine ganz wunderbare Szene von der Marie-Louise Stockinger und von dem Franz Petzold ist weg. Und also die Premierenbesucher können sich glücklich schätzen, dass sie das ausgesessen haben und dabei waren. Und auch jetzt haben mich Leute in der Stadt angesprochen, die also sagen, sie würden am liebsten noch mal reingehen und so, also die wirklich...
Aber es ist ja restlos ausverkauft, ne?
Es ja, ist, das ist auch so schön.
Der Erfolg gibt euch recht, das sind ja ganz tolle Schauspieler, Birgit Minichmayr
auch. Ja, die Birgit Minichmayr ist wirklich zum Niederknien, aber alle anderen Kollegen auch, was die leisten, ist Wahnsinn. Ich meine, ich habe es auch nicht leicht, weil ich ja schon an die 80 bin jetzt und mich auch anstrengen muss, und Branko... Aber der ist so wahnsinnig fit, der ist ja total fit und super. Und mir tun schon die Haxen weh.
Branko ist ein Charmeur, gell?
Den magst ein du wahnsinniger so Charmeur. Aber ja? Er liebt das Leben, er liebt das Theater, er liebt die Menschen. Und das merkt man halt so auch. Und ich liebe die Szenen mit ihm. Und wenn ich ihm zuschaue, er ist ganz großartig. Und auch so, auch bei den Proben immer wieder, hat sehr viel hinterfragt und so. Aber immer wieder auch Anekdoten erzählt und dann auch alles gemacht, was Castorf gesagt hat. Was ich auch so toll finde, sich einfach einlassen drauf.
Aber wie erarbeitet man so ein Stück? Ich stelle mir das ja wahnsinnig schwer, so ein Stück in dieser Länge mit dieser Message, mit dieser Mitteilung zu erarbeiten. Hat dir der Regisseur sehr geholfen dabei?
Ja, nur. Und ich glaube, ich habe schon mal gesagt auch, also das ist normal nicht zu erklären, der Castorf. Er hat einen Draht zu übersinnlichen Sachen oder wie auch immer,
zum Theater. Da bist du ja auch sehr empfänglich, ne, dafür.
Also ja, ich glaub, eben, aber wie er Regie führt, ist total ungewöhnlich. Und er nimmt so viel vom Zufall auch. Und was er, da merkst du doch, was er verwirklichen will. Und ja, ich finde, er sitzt irgendwie an der Quelle der Kreativität. Und er nutzt diese Quelle und die sprudelt bei ihm noch sehr, sehr gut. Also es ist wirklich faszinierend, wenn man sich darauf einlässt, das zu erleben und diesen Weg da mitzugehen. Weil wir haben erst quasi am Schluss dann das fertige Stück und so. Und wir gehen auf diese Reise mit ihm. Und das Tolle ist, er vermittelt einem auch Ruhe und Sicherheit. Und die Birgit und die anderen auch, die haben ja schon mit ihm gearbeitet, aber Birgit schon sehr lange. Und die ist so wie alle Antennen ausgefahren auf ihn und die weiß genau was und war auch sehr hilfreich zu mir, indem sie mir manchmal Hilfestellung geleistet hat oder mir manches gesagt hat, wie das jetzt funktioniert und wie das ist.
Das Kastorf-Universum.
Ja, ne? Und also ich habe mich auch bei Seidel darauf eingelassen, also zu improvisieren. Ich liebe das ja sehr. Ich liebe abenteuerliche Sachen und am Theater besonders und beim Film auch und also überhaupt Herausforderungen.
Aber wie gehst du, also das Stück ist ja aktueller denn je, wie gehst du eigentlich so mit diesem Antisemitismus um, der ja wieder im Wachsen ist?
Es ist schrecklich und ich muss sagen, wenn ich da in unserer Dreierszene, wo die Birgit da so wie als Mumie und als Döbuk da ist, das geht mir selber so nah. Wenn da die Rede davon ist, dass sie bespuckt wurde, also diese Tochter, die ich da jetzt da spiele, und wenn ich dann da sitzen muss und vor dem Publikum und ich denke wieder, es gibt so viel Antisemitismus, es gibt so viel Fürchterliches gegen Juden, so gegen die Menschenwürde, und dann empfinde ich das ganz tief und es ist für mich ein schrecklicher Moment und ich komme mir vor wie so ein Opferlamm, das da vorne sitzt und das empfindet, also ist jetzt ein christlicher Begriff, aber halt einfach wie ein, ja, wie soll ich sagen, ja, auf eine Weise ein Opfer. Es ist oder gekennzeichnet oder ich kann es nicht sagen. Also in dem Moment ist es sehr viel, was da quasi, oder wie soll ich sagen, ja, die Juden, die das Trottoir reinigen mussten oder die alles, wie gesagt, das alles, und ich weiß da eben sehr, sehr viel drüber und das lastet auf meinen Schultern. Mhm. Und ich spüre andererseits die Regung im Publikum, die das sehr, und darum finde ich es so wichtig für jeden einzelnen Zuschauer. Das Stück macht das sehr bewusst und ist aktueller denn je. Also ja, anders kann man es nicht sagen. Es ist sowas von aktuell. Und das schreiben auch die Zeitungen und die Kritiken. Es ist beängstigend aktuell.
Es ist ein Stück, glaube ich, auch Rot und Schwarz fördert, also das Nazitum, ne? Also es ist ja aktueller denn je, was da jetzt in Österreich passiert, nicht nur in Österreich. Aber warum glaubst du, wächst so dieser Antisemitismus? Hat da jetzt auch Israel ein bisschen Schuld? Also Schuld ist natürlich eine schwierige Sache mit dieser Geschichte mit Palästina.
Es ist furchtbar und ich finde es auch, also ich sehe beide Seiten, wirklich beide Seiten. Aber für mich war also der 7. Oktober so ein Wahnsinnsschock, wirklicher Schock. Und dann auch das, und umgekehrt, die Hamas wusste ja, wenn sie das tun, sie opfern quasi ihr eigenes Volk. Mhm. Wenn sie das tun, wissen sie, Israel muss zurückschlagen. Mhm. Und wird zu einem schrecklichen Krieg kommen. Also wenn ich so etwas anzettle in dieser Form, sie wissen, Israel kann jetzt da nicht die Hand reichen und sagen, okay, ach, ihr habt das gemacht, aber wir machen jetzt zwei Staaten oder wir machen irgendetwas, sondern da ist so viel zerstört worden von den ganzen Friedensbemühungen und von allem, was war.
Wie weit
und
das
Netanyahu,
schon war,
ne? Das ist ja auch ein Kapitel für sich. Also es ist furchtbar, was da passiert. Und trotzdem löst es jetzt also eine wahnsinnig antisemitische Welle aus. Mhm. Und pro-Palästina, ich verstehe das pro-Palästina total natürlich auch, aber es ist,
mit Gewalt,
wie ich immer sage, und ich kenne so viele jüdische Freunde, die palästinensische Freunde haben und die so für den Frieden arbeiten. Und das ist wirklich...
Es ist
ganz entsetzlich, was da passiert jetzt und ich hoffe nicht, dass es wieder zu einem Weltenbrand kommt oder sowas, also weil es ist höchst gefährlich, was da ist.
Ja.
Und vor allen Dingen, man sollte wirklich, ich verstehe nicht, wieso die Menschen nicht den anderen Weg einschlagen können, statt dem Hass einfach die Verbrüderung, das Menschsein in erster Linie zu sehen. Und es verlieren jetzt israelische Mütter ihre Söhne, es verlieren palästinensische Mütter und Väter ihre Kinder. Es ist Es passiert in der Ukraine dasselbe. Die russischen Mütter verlieren ihre Söhne. Die Ukrainer verlieren, also die Ehefrauen, ihre Männer, die Väter.
Die Wertigkeit von Menschen
furchtbar.
Auch, gell, vom Menschenleben,
es
wie
ist
das
furchtbar.
Geopfert wird, wie das selbstverständlich ist. Auch.
Ja, und ich meine, und Hass darf nicht immer nur, Hass sieht immer wieder nur Hass. Und wo ist da der Punkt, wo man umkehren kann und sagt, ich dem vermeintlichen Feind oder dem Feind, aber wir sind Menschen, ich reiche die Hand.
Ja,
aber das halt, ist ja politisch so verfahren, ja. und das geht einfach nicht. Und wenn ich habe auch Bilder gesehen von diesem, die man eigentlich nicht sehen dürfte, da von den Blutspuren und von dem Ding, was da dieses Massaker war, mhm. und die Babys. Also ich habe das nicht gesehen, ja. aber die also unbegreiflich. Natürlich, und dann kommen, aber die Israelis sind nicht hingegangen und haben ihnen eigenhändig die Kehle aufgeschlitzt, sondern sie werfen halt Bomben, ist nicht besser.
Ja.
Ist nicht besser, aber es ist nicht dieser Kampf, von, also es ist nicht dieses wirkliche direkte von Person zu Person ermorden.
Ja,
ne?
ja.
Und so.
Also ich glaube, dass da die Lobby
genug.
Dahinter
meine,
steht mit den wie, Waffen.
Oder was so, alles ne? zerstört wurde. Was, die mhm. hatten ein friedlich, halbwegs friedliches Leben in Gaza da auch. Mhm. Und dann, was da jetzt, alles ist verwüstet, alles ist zerstört, wie will man wieder aufbauen? Ja, ist das notwendig? Ist das notwendig? Ich meine,
nein.
wirklich, also
2024,
oder was ich auch, ne? also das soll jetzt auch nicht die Anklage gegen Israel sein, sondern das ist auf alle Urheber dessen, auf alles, was sind beide Seiten schuld. Und aber ich verstehe einfach nicht, dass das so eskalieren konnte. Oder ich verstehe auch überhaupt nicht, dass diese Geiseln noch nicht befreit sind.
Ja.
Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn jetzt aus der Familie jemand oder nahestehende, aber überhaupt, wir müssen ja für Nicht-Verwandte quasi auch empfinden, was das bedeutet. Und als Schauspieler kannst du dich wahnsinnig hineinversetzen in alle Emotionen,
ja, ja.
und in alle Situationen. Und da, das muss doch unerträglich sein, wenn die wissen, die sind noch immer in Gefangenschaft, die wissen nicht, ob sie lebend mhm. rauskommen. Und dass da verdammt nochmal niemand etwas tun kann, um die endlich frei zu bekommen.
Mhm.
Ne, das ist mal, das wäre das Allererste.
Das Allererste.
Und dann, ja, dann wirklich das Allererste.
Netanyahu jetzt. Ist halt, ja. Es ist ein Wahnsinn, oder? Was
nein, es ist ein Wahnsinn.
Ja.
Und da sind ganz viele Israelis ja gegen ihn und gegen
ja.
das alles. Und es ist wirklich eine
beschämend.
Ganz große Tragödie
ja.
für beide Seiten.
Hast du eigentlich selbst auch schon Antisemitismus erlebt?
Ja, ja, immer wieder. Schon von klein auf. Obwohl bei mir, also ist die jüdische Herkunft sehr, sehr vertuscht. Meine Mutter hat dann, ich habe immer versucht, etwas von ihr rauszukriegen, weil sie und die Großmutter wurden angezeigt in der Nazi-Zeit und scheinbar hat man irgendwas gemacht mit dem Arianach, was ich weiß es nicht. Sie hat es mir nicht gesagt. Nur wie ich anfing, jiddische Lieder zu singen, ich singe Folklore in 24 Sprachen und habe also mich dann auf die jüdischen, weil sie mir am besten gefallen haben, spezialisiert. Und dann hat sie gesagt, bitte, bitte, das darfst du doch nicht machen, du darfst es nicht machen, es kommt wieder. Du kannst doch nicht jüdische Lieder singen, um Gottes Willen. Oder wie dann damals mit Haider das war, hat sie gesagt, so, jetzt bleibt sie nicht mehr hier, jetzt wandert sie aus, sie bleibt nicht mehr hier. Und so, also war ganz Ding. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, was ist es jetzt? Weil ich habe gemerkt, meine Großmutter hat jüdische Ausdrücke benutzt und ausgeschaut wie Golda Meir ein bisschen. Und meine Mutter und sie wurden, also, meine Mutter hat auch sehr semitisch ausgesehen. Und Großmutter war dann getauft. Aber trotzdem, ich weiß, also bei mir ist es im, mhm. ich habe kein jüdisches Leben. Mir ist mit Wolkenbruch, mit dem Film, ist mir ein komplett jüdisches Leben geschenkt worden. Wo ich eine orthodoxe jüdische Mama spiele. Das ist auf Netflix, ja.
ja.
Und da war ich wirklich so glücklich, weil habe ich mich wie ein Fisch im Wasser gefühlt und hatte plötzlich eine jüdische Familie.
Welche Rolle hattest du da?
Die Mama Wolkenbruch.
Ja.
Also das ist eine Mama, die sich also gewaschen hat, eine sehr ja. herrische Person. Aber ich liebe sie so, diese Figur. Und wenn jemand das auf Netflix sehen will, leider ist es wegen dem Deal mit Netflix eben nicht in Österreich und Deutschland in die Kinos gekommen.
Mhm.
Wir haben Schweizer Filmpreis gewonnen, wir sind für die Schweiz ins Oscar-Rennen gegangen. Und Joel Bassmann, der jetzt Kafka spielt, hat mein Mottile, mein Sohn, gespielt. Ganz, mhm. ganz wunderbar, den Schweizer Filmpreis auch bekommen. Also das war ein Riesengeschenk in meinem
ja.
Leben.
Also ja, aber so du kriegst also die Geschenke, du strahlst es ja auch aus. Also
ja.
Dass das Universum dich beschenkt, reich beschenkt jetzt. Du warst ja auch Musicalsängerin, gell?
Ja.
Oder bist?
Ja.
Welche Rollen hast du da gespielt?
Ich habe mal gesungen. Mit Helmut Baumann, das war mein erstes Musical, das habe ich mir mit israelischer Folklore ersungen, lustigerweise. Das hieß Tut, was ihr wollt, das ist ein Rockmusical. Und da habe ich die Viola gespielt. Das habe ich sehr geliebt. Das war mein erstes Musical. Dann hat er mich geholt hier für Chicago, wie er die erste Inszenierung mit Judy Winter und Christa Stadler. Da habe ich eine der Mörderinnen gespielt, hier im Theater an der Wien. Mhm. Dann hat er mich geholt für Anna Tefka am Opernhaus Zürich. Da hat Martha Mödel die Golde gespielt. Ich war die Chava. Und Reichmann hat den Tevier gespielt. Und dann hat Reichmann mich geholt ans Schauspielhaus Zürich für Amadeus. Da hat er Salieri gespielt, Christoph Waltz den Mozart und ich die Konstanze. Das war auch so ein Riesengeschenk. Es war wunderbar, mein Gott.
Ja.
Und dann habe ich in Orpheus in der Unterwelt unter der Regie von Hollmann mit Christiane Hörbiger, die hat da auch mit die Eurydike gespielt, habe ich die Diana in Orpheus in der Unterwelt gesungen. Mhm. Und diesen Cancan habe ich geliebt, mein Gott, jeden Abend diesen Cancan tanzen zu dürfen.
Ja.
Das war wunderbar.
In Wien hast du auch schon gesungen?
In Wien habe ich jetzt die Zweitbesetzung war für die Maria Wartberg in dem Udo Jürgens Musical. Ich war noch niemals in New York.
Mhm.
Und dann eben vorher Theater an der Wien damals, an oder zumal Chicago und so. Und und ich hatte noch ein paar Angebote eben, die ich aber nicht wahrnehmen konnte von den Vereinigten Bühnen da.
Du bist ja eigentlich in Oberösterreich geboren, ne?
Ja.
Aufgewachsen.
Ja.
Und wie kommt man von Oberösterreich dazu, Schauspielerin zu werden? Ich meine, Birgit Minichmeier ist es genauso, also es dürfte ein bisschen ein Talent dahinter sein. Aber so, jetzt wäre ich Schauspielerin, ich gehe nach Wien. Oder hast du dort eine Ausbildung gemacht? Wie war das?
Nein, das war so lustig, weil ihr müsst euch vorstellen, meine Oma hatte eine Gemischtwarenhandlung und auch noch eine Villa daneben. Wo übrigens, das muss ich jetzt erzählen, da war ein Onkel von Ulrich Seidel, der war da Arzt und hatte die untere Etage gemietet. Mhm. Und der kleine Ulrich war mal da, den besuchen, den Dr. Waschka, das war ein Onkel
Ulrich
von
Seidel,
ihm.
Der Ulrich Seidel, der Regisseur,
ja. Genau. Und das, wie bei unserem ersten Treffen sind wir darauf gekommen, dass er Mettmach kennt, wo ich herkomme. Und wo, ja, und wie gesagt, meine Oma hat dann manchmal an so fahrende Truppen, die da irgendwie gastiert haben, in den Wirtshäusern. Also eigentlich Theater in der ursprünglichsten Form.
Wandertheater.
Zirkus oder wie auch und immer. Da haben sie mal den Fidelen Bauer oder so gespielt, dann durfte ich mitstattieren und ich weiß, unser Kindermädchen hat versucht, mich von der Bühne wieder runterzukriegen. Ich wollte nicht mehr weg. Und dann habe ich, manchmal bin ich immer schon aufgetreten, also ich habe so, wie soll ich sagen, ich habe dann mal mit den lustigen Oberkreinern, oder wie die hießen, habe ich hoch vom
Inntal. Fidele Oberkreiner, oder?
Ist das Fidele Oberkreiner. Ja. Habe ich hoch vom Inntal her dann gesungen als Kind mit denen, oder ich habe dann immer kleine Performances gemacht vor unserem Kaufgeschäft und habe den Kindern die Zuckerl wieder abgenommen für meine Performance,
die sie
bei meiner Oma gekauft
haben.
Also ich habe mich wahnsinnig gern produziert und dann haben sie immer schon geschrien, die Schauspielerin oder so. Und dann war ich in der Klosterschule und habe da einmal einen Kasperl spielen dürfen. Und der Kasperl muss sensationell gewesen sein, wirklich.
Ja.
Weil da sind sie noch in der Stadt Ried dann nachgelaufen und haben immer gesagt, der Kasperl. Hä? Und ich vergesse nie, da war einmal irgendein Schulinspektor da und ich wollte mich besonders produzieren als dieser Kasperl und habe also Extemporis gemacht und habe zudem scheinbar gesagt, das verstehst du nicht, du bist zu blöd oder irgend sowas. Und schon, ich gehe siegesgewiss hinter den Vorhang und zack, krieg von einer Oberschwester da von einer Nonne, eine solche Ohrfeige. Also keine Kritik hat mich hier so hart getroffen wie da, wo ich siegesgewiss abgehe und dann die Watschen krieg und so. Ne?
Oh.
Also.
Das ist aber toll.
Also du lockst Sachen aus mir heraus.
Ja, total, die du noch nie erzählt hast. Dabei, jetzt möchte ich noch was rausholen. Der Dreh, Ulrich Seidel, Paradies, Liebe. Also ich habe den jetzt gerade vor kurzem wieder einmal gesehen, weil mein Kind hat, ein Sohn von mir hat gesagt, schauen wir uns den einmal an und so. Da tauchst du auf einmal auf, da mitten in, was war in einem Hotelzimmer die Szene, mit einem Schwarzen, der gemietet wurde.
Ja.
Und ihr Weiber, sage ich mal, oder Frauen rundherum, und das war ein Geburtstagsgeschenk, ne, in diesem Film.
Ja.
Das war so lustig. Und wie stellt man sich so einen Dreh vor? Da ist ein Schwarzer, ja, der wird angemietet. Ja. Und waren das wirklich Schauspieler?
Das
waren
Schauspieler, glaube ich.
Das waren Schauspieler.
Nicht. Aber das Lustige ist, ich bin vorher zu ihm, da muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin zu ihm hingegangen auch und habe gesagt, don't be afraid what I do with you. You know, I must do it. Improvisation.
Das war ziemlich
ein bisschen ordentlich. Trust me und so. Und dann, da habe ich zwei lustige Geschichten. Darf ich dir erzählen?
Ja, natürlich.
Ja, also zu dieser Szene. Und ich habe wirklich, also der Seidel war mir noch bei sie, hat gefragt, Frau Mo, wo nehmen Sie denn das alles her, um Gottes Willen, was mir in der Einfalt. Ich habe gesagt, ich tanze mit den Affen auf meiner Terrasse und bitte die afrikanischen Götter um Eingebung. Mhm. So war es auch. Und dann ist mir eingefallen, bei dem Geburtstagsfest, ich könnte sagen, Herr Seidel, darf ich das sagen? Ich habe einen Stanzel quasi, der kehrt jetzt dir und zwar ganz, von seinem Kopfball bis zum Schwanz. Und dann sitze ich in Cannes in der Premiere, schlage das erste Mal das Programmheft auf und lese, he belongs to you from the head to the cock. Mein Wort. Also das fand ich wunderbar. Seidel hat es akzeptiert, was ich da überall hernehme. Und dann kommt noch dazu, und ich binde doch ein Bändchen da, ein gewisses Teil.
Ja, an Schwanz. Ja.
Und ich hatte gerade vorher eben so Schlussproben, also die Premiere war erst nach dem Dreh, ich war noch niemals in New York, und eine ganz liebe Kollegin hat mir ein Päckchen mitgegeben nach Afrika, also so als Abschiedspäckchen, und das war so schön eingebunden mit so einem schönen Bändchen. Und ich habe das dann gleich aufgemacht und gegessen, damit die Ameisen nicht drüber kommen, und habe also dann dieses Bändchen, dachte ich, na, vielleicht wie ein Freundschaftsbändchen, vielleicht kann ich es meinem Freund dann improvisiert ums Handgelenk binden, und ihr wisst ja, wo ich es hingebunden habe. Und dann, und wie ich zurückkam von Cannes, sagt mein Mann, ja, wer hat denn da ein Bändchen? Ich muss ihm versprechen, nichts Unanständiges zu tun. Da. Wer hat denn da ein Bändchen irgendwo hingebunden? Da habe ich gesagt, ach, wieso, woher weißt du das? Da hab ich gesagt, es stand im Kurier.
Ja, schön. Also das sind die Geschichten des Lebens.
Ja, das sind die Geschichten des Lebens.
Ja. Du, was hast du denn noch? Hast du noch viel vor? Ja, wahrscheinlich. Viel
was
vor.
Ich
so ein Projekt, neue Projekte.
Ich habe ein wunderbares Projekt, also zwei wunderbare Projekte. Haben wir uns jetzt gerade getroffen, ein bisschen Horror-Psychothriller mit dem geliebten Andreas Prochaska, mit dem ich auch Spuren des Bösen gemacht habe. Mit Gerti Drassel, Maria Hofstetter.
Auch fantastisch. Fantastisch.
Und Julia Ratz-Richter, diese wunderbare Schauspielerin. Also, und da freue ich mich sehr drauf.
Warum fallen dir die Rollen so zu? Bist du so gut? Bist du so präsent? Weil man sagt ja, ab einem gewissen Alter ist es sehr schwer, Rollen zu bekommen.
Ich glaube, ich habe einen Vorteil, dass ich komisch und spooky sein kann. Mhm. Also, dass auch nicht alle Schauspielerinnen, die sehen wahrscheinlich besser aus als ich und alles, aber die nicht alle haben eine Vis Comica oder komisches Talent, und ich bin damit ein bisschen gesegnet. Mit dem
komischen Talent. Und du nimmst sie vielleicht auch nicht so ernst, oder? Weil oft Schauspieler sind ja oft einmal so,
ja,
so ernst.
Ja, ich bin ein altes spielendes Kind.
Star oder so.
Nix, um Gottes Willen, da wäre ich mir ja im Weg. Nein, ich will verschwinden in den Rollen, nach Möglichkeit, komplett. Und jetzt kommt das Allergrößte, also ich darf eh schon drüber reden. Also da habe ich erst gedacht, mein Agent hat sich geirrt oder es kann nicht wahr sein, weil ich immer mit ihr arbeiten wollte. Die Doris Dörri hat mir die Hauptrolle in ihrem nächsten Kinofilm angeboten. Und es ist ein wunderbares Drehbuch. Und ich bin sowas von begeistert, ich kann es immer noch nicht glauben. Aber so wie bei der Burg, wo ich es auch noch nicht glauben kann. Ja. Also jetzt theatermäßig so ein Olymp und dann jetzt filmmäßig für mich ist einfach die Doris Dörri so. Also ich liebe ihre Bücher, ich liebe die Art, wie sie Filme macht, wie sie immer Poesie reinbringt, sehr viel Witz. Und schön sind die Filme auch, und auch sie bricht eine Lanze für die Frauen, in dem Fall auch für so eine alte Frau. Die Figur ist genauso alt wie ich bin. Und das finde ich einfach toll, dass sie sich das traut, dass sie das macht. Und sie ist eine, wie soll ich sagen, so die Zarin von unserer Frauenpower.
Film. Du bist ja auch, du fotografierst auch, malst auch.
Ja.
Ja, leidenschaftlich.
Sehr.
Talent.
Furchtbar. Wenn ich in einem Hotelzimmer bin und es ist kein Licht und nichts und trotzdem überkommt es mich, dann auf den Knien im Badezimmer, ohne dass ich sehe, finde ich noch spannend, wenn ich die Farben nicht mal gescheit sehe und schaue erst am nächsten Morgen, was rausgekommen ist. Oder jetzt neulich auch nachts, ich war völlig fertig nach der Vorstellung, musste ich doch unbedingt noch zwei Bilder malen, im Schweiße meines Angesichts, also spielerisch, aber ich konnte nicht, ich musste einfach zu meiner Beruhigung zwei Bilder malen.
Du bist?
Ich liebe es so.
Also, mir bleibt fast der Mund offen. Also, ich bewundere dich. Also, wirklich von
ich
so authentisch.
Auch. Mich auch. Ja, aber wirklich, für das, was du machst, ja. Und was du, diese schönen Podcasts und alles, finde das so.
Oh, danke, das ist aber eine große Ehre.
Ich habe nicht umsonst gesagt, du wirkst auf mich wie ein Engel. Du hast eine so wahnsinnig gute Ausstrahlung.
Danke, das ist
wirklich. Das hat auch das Café Eiles, und darum gehe ich also gern hin. Und ich habe sowohl mit Lilly Sykes mich da getroffen, wo ich ja zuerst in Serge auch gespielt habe, in der Akademie Theater, aber ich wollte eben so gerne an die Burg. Und auch mit Castorf habe ich mich bei euch getroffen.
Ja? Ja. Den habe ich damals noch nicht gekannt, aber immerhin. Ich soll ja aufpassen, mit wem du kommst, mit welchem Star. Ja? Also, Inge, es hat mich so wahnsinnig gefreut. Wow. Und wir reden weiter im Café Eiles.
Ja, du hast viel aus mir herausgelockt.
Ja, oi. Wirklich? Oi. Wir schneiden nichts, gell? Ja, danke vielmals fürs Kommen.
Wie mache ich?
Als nächstes begrüße ich meinen Sohn Linus. Wir werden ein interessantes Gespräch führen über die Jugend, wie sie heute denkt, wie sie dazu steht, über Politik, übers Leben. Freue ich mich sehr drauf. Danke fürs Zuschauen.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.